So, wir kommen dann jetzt zum dritten Vortrag in unserer Session hier. Wir haben ja schon einiges gehört über die verteilten Versionskontrollsysteme. JIT ist da sicher mit eines der bekannten nach der Diskussion um BitKeeper und dann eben der Einsatz bei den Kernel-Entwicklern. Und ich freue mich hier auf den Vortrag von Stefan Weil dazu.
Ja, also ich begrüße euch recht herzlich. Ich muss zugeben, das wird jetzt ein kleines bisschen PowerPoint-Karaoke, auch wenn das kein PowerPoint ist, weil ich habe es noch nicht vorher durchprobiert, durchzusprechen. Und es sind 79 Folien, die ich in der Zeit nicht schaffen werde. Also zwei Experimente. Erstmal eine Frage vorneweg. Weiß jeder, was ein Versionskontrollsystem ist oder ein Versionsverwaltungssystem ist? Weil dann kann ich den Teil überspringen. Ich habe ja ein paar Beispiele aufgemalt, also aufgeschrieben. Versionsverwaltungssystem, SCM ist eine beliebte Abkürzung, VCS, RCS, alles Abkürzungen, Beispiele stehen auch da, Darks, BitKeeper, Arc, Subversion, Mercurial. Wenn das jeder weiß, kann ich die Definition überspringen. Gut, dann ist mir das lieb. Dann zwei ganz grobe Begriffe, die ich einfach so verwende. Ja, Projekt ist halt Daten, die verwaltet werden von der Versionsverwaltung. Nee, andersrum. Projekt sind irgendwelche Daten, die verwaltet werden sollen, und das Repository sind Daten, die verwaltet werden. So, das ist so eine grobe Definition, wie ich sie verwende. So, was ist ein verteiltes Versionsverwaltungssystem? Das ist auch allen klar. Ansonsten, ganz schnell, jeder Nutzer hat ein eigenes Repository eines Projektes auf seinem Rechner, mit der gesamten Geschichte. Das ist sinnvoll, sonst kann man nicht sinnvoll arbeiten unbedingt. Und ja, jedes Repository auf jedem Rechner kann einen eigenen Zustand haben. Das heißt, die können auch unterschiedlich sein. Also auf Rechner A und Rechner B. Ich hoffe, das ist klar. Warum sollte man Git benutzen? Da hat jetzt hier der Vorgänger etwas gebasht, aber also ich möchte jetzt nicht blame was oder sowas machen. Also Git ist toll. Und warum? Es ist einfach zu bedienen. Das ist auch immer etwas. Also sehen nicht alle so, weil Git war auch mal schwer zu bedienen, mittlerweile ist es einfach. Es ist schnell, das beweise ich auch gleich, anhand des eines Beispiels. Hat eine sehr große Community, woraus folgt, dass die Entwicklung relativ schnell vorangeht, dass es viel Support gibt, dass es viel Google-Ergebnisse gibt, wobei nicht alle die Software meinen. Und also wer das nicht versteht, der kann nachgucken, was Git auf Deutsch heißt. Ja, und es kann auch einfach sein, dass ein Projekt, wo man dran arbeiten will, Git benutzt. Git ist flexibel und mächtig. Mächtig, weil man kann eigentlich alle möglichen anderen Versionsverwaltungssysteme bedienen, also Subversion, Mercurial, da gibt es immer zweiseitige Software, wo man das zweiseitig also importieren und exportieren kann. Es stellt sich nicht in den Weg des Anwenders, zumindest nicht zu 80%. Es gibt viele nützliche Kleinigkeiten, wenn es die Zeit erlaubt, komme ich da noch drauf. Und ein oft gebrachtes Argument, zumindest in den Umfragen, ist, warum Git ja Linus Torvalds schrieb's. So, es ist schnell. Da habe ich eine Grafik geklaut von Why Git is Better Than X. Das zeigt, dass Git überall, also nicht überall, also bei verschiedenen Operationen relativ schnell ist. Hier ungefähr so wie Mercurial. Und bei der Add-Operation ist relativ langsam. Das lasse ich mal so dahingestellt. Das wurde auf dem Django-Repository, was im reinen Source-Code 19 Megabyte ist, getestet von dem Autor von Why Git is Better Than X. Ja, es hat eine große Nutzerbasis, will ich auch kurz zeigen. Wenn man nach Google Trends fragt, dann ist hier das blaue Subversion oder SVN, die Google-Anfragen nach SVN, und Git wird im Laufe der Zeit auch immer interessanter. Also gerade in letzter Zeit sehr viele Nachfragen. Was auch damit zu tun haben kann, dass die Dokumentation nicht so toll ist von Git, wird zumindest behauptet, oder dass die Leute nach ihrem Problem einfach suchen und das gelöst bekommen. Ja, hat ja noch eine andere Bedeutung. Das Git, also Idiot oder sowas, und da kann das auch vorkommen. Und besser als Google Trends ist wahrscheinlich der Debian Popularity Contest. Das sieht man hier, das grüne CVS. Die Anzahl der Installationen in Debian von den Leuten, die am Popularity Contest teilnehmen. Oder die Rechner, die am Popularity Contest teilnehmen. Das braune ist Subversion. Das ist also auch stark auf dem Vormarsch. Und hier unten sind die ganzen verteilten Systeme, also verteilten Und dieses Lilane ist Git. Also es hat eine große Nutzerbasis und sie nimmt stetig zu. Also früher oder später landet jeder bei Git, behaupte ich. Wenn man die tatsächliche Nutzung sich anschaut, dann ist das noch interessanter. Subversion ganz weit oben. CVS ist zwar oft installiert, aber wenig benutzt. Und Git kommt schon in CVS ran. Okay, das war nur die Einleitung. Ach nee, ja, wer nutzt Git? Ein paar Projekte sind benannt. ALSA ist bekannt. Git selbst, der Linux-Kernel, das ist noch ein gutes Beispiel, kommt ist Fusion. Ja, diese Folien. Gut, dann komme ich jetzt, weil der Vortrag Git verstehen und nutzen heißt, zu den Verstehensteilen, nämlich die grundlegenden Konzepte von Git. Weil wenn man die verstanden hat, behaupte ich, kann man eigentlich Git, ohne irgendeinen Befehl jemals gesehen zu haben. Ich hoffe, ich bringe das einigermaßen rüber. Das ist etwas theoretisch, aber ja, wir werden sehen. Also man braucht eigentlich drei Sachen, die man verstanden haben muss. Das sind Objekte. Da gibt es vier Stück. Ich habe nur drei hingeschrieben und Punkt für Punkt, weil die drei sind die wichtigsten. Referenzen und Index. Kommen wir erstmal zu den Objekten. Git wird auch oft als inhaltsadressiertes Dateisystem genannt. Hört man mich, wenn ich so spreche, besser? Egal. Also, ja, also, ich weiß nicht, ob das ein Ja oder Nein war. Also, das heißt, es gibt verschiedene Objekte. Von jedem Objekt wird eine SH1-Hash gebildet, also SHA1 nenne ich das jetzt einfach. Das ist also eine eindeutige Prüfsumme, zumindest mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit eindeutig. Und die berechnen sich halt aus dem Inhalt des Objektes. Was die Objekte sind, sehen wir gleich noch. Die Länge ist 160 Bit, das sind 20 Bytes oder 40 Zeichen als Hexadezimalschreibweise. Und was folgt daraus? Man hatte einen schnellen Zugriff nach Namen. Ja, wenn man das ordentlich löst. Gleiche Objekte haben einen gleichen Namen. Das ist klar, weil das wurde über die SH1 gemacht. Die Objekte sind nicht veränderbar. Das heißt, wenn man das Objekt verändert, kriegt es auch einen neuen Namen. Objekte lassen sich schnell vergleichen, nämlich man vergleicht einfach die SHA-1-Summe, also die SHA-1, und man hat auch eine implizite Integritätsprüfung, also dass sich die Daten nicht verändert haben. Ja, und man kann sehr viele SHA-1 bilden, also sehr vielen Objekten SHA-1 bilden, ohne dass es Kollisionen geben sollte. Also, wir sind noch keine Kollisionen untergekommen. Das hätte ich mal getestet, wie Git darauf reagiert. Ich glaube, das geht total schief, aber ja. Gut, es gibt drei Objekte, die ich vorstellen will. Das ist einmal das Blob-Objekt, das ist die unterste Ebene. Das ist im Prinzip der Inhalt von Dateien oder halt Daten allgemein, beispielsweise Hello World. Wenn man darüber jetzt die SHA-1-Summe bildet, oder beziehungsweise wenn Git die SHA-1-Summe drüber bildet, kommt halt sowas raus. Und das Objekt Hello World ist quasi über den Namen 802, 992, C4 und so weiter erreichbar. Dann hier irgendein kleines sinnloses Shell-Skript. Also ganz sinnlos ist es, glaube ich, nicht, hatte diese Nummer. Und der leere Blob hat diese SHA-1-Summe. Also das sind jetzt nur drei Beispiele. Es ist einfach nur, der Inhalt von Dateien sind quasi Blob-Objekte, darum geht's. Dann gibt es Tree-Objekte, also Bäume. Das ist quasi ein, man kann sich ein Verzeichnis vorstellen, die einzelnen Dateien. Zum Beispiel, also das ist ein Verzeichnis, da gibt es eine Entity-Datei und eine Small.Shell-Datei und noch ein Verzeichnis, Hello und Empty-File. Und dieses Small-Verzeichnis wird in ein Tree-Objekt abgebildet. Das ist das hier oben, Entschuldigung. Dort wird gesagt, es gibt eine Hello-Datei, der hat den Namen Hello, mit dem den Rechten, und das ist dieses Objekt, dieses 802.92c. Und es gibt einen Empty-File und das hat halt dieses SHA-1. Und hier oben, empty hat denselben Inhalt wie empty file, nämlich gar keinen. Das ist auch wieder E69DE29. Und ja, also es bilden sich quasi, also die Tree-Objekte enthalten quasi Verweise auf Blobs und auf andere Trees, um halt Verzeichnisse und Dateien abzubilden. Und dazu halt Dateiattribute, also zumindest eingeschränkte Rechte. Also ob ausführbar ist oder nicht, sind eigentlich die Rechte und ob es ein Verzeichnis ist oder nicht und ob es ein Sinnlink ist oder nicht. Und ja, ich glaube, da habe ich jetzt alles zugesagt. Ich hoffe, das ist auch soweit klar. Dann kommt das Commit-Objekt jetzt dran. Das besteht aus einem Header sozusagen. Das ist verschiedene Daten wie wer hat es committed, wer ist der Autor. Es wird unterschieden, das wird nicht bei allen Systemen gemacht. Wann wurde es committed, wann hat der Autor das geschrieben? Was sind die Eltern oder was sind die Parents des Commit-Objekts? Also auf welchem Commit baut dieser Commit auf? Und dann noch der dazugehörige Tree. Und dann noch eine Zusammenfassung mit kurze Betreffzeile, worum geht's, und dann einen langen Text, was habe ich gemacht, warum habe ich es gemacht. Ja. Und hier steht dann nochmal, ein Commit beschreibt, wer wann was warum geändert hat. Damit sind auch die, also man sieht, es ist ein Versionsverwaltungssystem, weil ich habe das so ungefähr definiert, was ich vorhin besprochen habe. Egal. Die Commits bilden eine Geschichte oder einen Graphen, sagen wir mal. Also hier, das ist der Wurzel-Commit, wobei es rein mathematisch gesehen gar nicht die Wurzel ist, aber okay. Also es ist ein erster Commit. Darauf aufbauend hat man einen zweiten Commit gemacht und so weiter und so fort. Und hier als Beispiel wurde noch andere Commits abgebranched, sage ich mal. Das ist halt dieser hier, also aus der Mitte heraus. Und da entsteht dann so ein Branch. Dann später wurde das wieder zusammen gemerged, also merging quasi. Dann entsteht dieser Commit, dann wurde wieder ein Commit drauf gemacht und dann kann auch bei diesem Branch wieder ein Commit drauf gemacht werden. Also es ist alles frei. Und es kann auch sein, dass es ein unabhängiges Repository gibt, wo verschiedene Commits entstehen und die können auch gemerged werden, und das soll dieses Beispiel, dieses Bild jetzt halt so darstellen. Da entsteht also ein Graph, der ist azyklisch, also Kreise können nicht entstehen, außer SHA-1 ist irgendwie kaputt. Und der ist gerichtet, und man sieht quasi von einem letzten Commit, sieht man immer die Vorgänge. Weil die halt über den Eltern, über den Parent verlinkt sind. Das war das erste, der Objektteil. Nun kommt der Referenzteil, also es gibt Referenzen als zweites wichtiges Konzept, weil diese SHA-1 ist ja oft unhandlich, man muss sich irgendwie eine Menge A bis F, 0 bis 9 merken, und die haben auch eigentlich keine Semantik, und deswegen gibt es Referenzen, das sind selbst definierbare Namen, also wie Test oder Master oder Club, und diese verweisen auf Commits. Ich habe ja auch eine Grafik, da sieht man das so ein bisschen. Also hier ist beispielsweise eine Referenz, die heißt HeadsMaster, die zeigt auf den Commit, und HeadsWork zeigt auf den Commit, und Head zeigt auf diese Referenz. Das nennt sich dann symbolische Referenz, wenn die nicht auf dem Commit, sondern auf eine Referenz zeigt. Ist aber nicht ganz so wichtig. Hier ist auch eine Referenz, die heißt V1.0, und hier ist noch eine Referenz, die zeigt, soll hier drauf zeigen, also auf den Commit, und das ist einfach nur eine andere Bezeichnung, und man hat Semantik dahinter, denn man unterscheidet zwischen, jetzt ist der kaputt, aber macht nichts, also man unterscheidet zwischen hier blau eingezeichnet Branches, das will ich, und Tags und Remotes, und man kann auch weitere Referenzen bilden zu bestimmten Zwecken, aber Branches und Tags sind eigentlich die wichtigsten. Oh, die Zeit ist schon... Wunderbar. Gut. Jetzt habe ich hier noch einen Einschub, wie man Commits jetzt angeben kann in Git. Weil man kann es einmal als SHA-1 machen, man muss die nicht ausschreiben, man kann das verkürzen auf mindestens 4 Zeichen. Und oft sind 7 Zeichen beliebt. Und wenn es nicht eindeutig ist, also man gibt es über einen Präfix an, und wenn da nicht eindeutig ist, dann muss man halt mehr angeben. Sonst sagt es nicht eindeutig und gibt mehr an. Nur so als Beispiel im Git-Repository, also in dem, von dem Git-Source-Code, da gibt es ungefähr 5000 Objekte, die sich mit 4 Zeichen abkürzen lassen, und 100, wo man echt 7 Zeichen braucht, um so eine Relation zu bekommen. Aber trotzdem sind 7 Zeichen beliebt. Okay, dann kann man halt die Refs nehmen, da gibt es eine bestimmte Suchreihenfolge, auf die ich nicht eingehen will, also wenn jetzt der gleiche Name entsteht, nach was wird zuerst gesucht. Und man kann auch über die Geschichte suchen. Da gibt es verschiedene Schreibweisen, wie man das macht. Da gibt es einmal eine Tilde, oder Tilde und eine Zahl und da habe ich hier ein Beispiel. Aber das ist jetzt auch nicht so wichtig und die Zeit ist fortgeschritten. Wer will, kann sich das anschauen. Die Folien sind irgendwann nochmal online. Habe ich leider verpasst. Also es gibt halt die Tilde und dann gibt es noch den Hut. Geschichtstraverse mit Hut. Und ja, da kann man auch bei Merges auf den rechten Teil zugreifen, was man bei der Tilde nicht kann, indem man halt die Nummer des Elternteils angibt. Also hier gehe ich mal kurz drauf ein. Das Elternteil von diesem 7C E73D ist einmal halt das und einmal das und das machen mit Hut 1 ist der erste und Hut 2 ist der zweite. Also ganz einfach. Ja, okay. Das dritte wichtige Konzept ist der Index. Da haben auch einige, die von Subversion und CVS eigentlich auf Mercurial kommen, Probleme mit, weil es da dort nicht explizit vorhanden ist. In Git ist der explizit vorhanden, man kann das auch für sich ausnutzen. Das ist eine Schicht zwischen dem Arbeitsverzeichnis, also den Dateien, worauf man arbeitet, und dem eigentlichen Repository, also seinen Commits, seinen Bäumen, seinen Blobs und so weiter. Also sozusagen zwischen dem Arbeitsverzeichnis und dem der Datenbank, sage ich mal. Ja, der Index ist selbst ein Tree, also das ist aber auch ein weniger wichtig und da hat man halt eine volle Kontrolle über die Daten, die man committen will. Das ist eigentlich der wichtige Punkt. Also man kann, man hat bestimmte Änderungen, die man halt für sich selber braucht, aber nicht committen will. Das kommt öfter vor. Und bei Subversion, da habe ich mich immer früher erwischt, da habe ich halt das alles schnell wieder umgeschrieben, habe committed und dann undo im Editor und dann hatte ich wieder so, wie ich es haben will. Vielleicht kennt das jemand. Na gut, das sind die Konzepte und jetzt bin ich schon in Teil 3. Eine kleine Einführung, jetzt kommen so ein paar Befehle, die man unbedingt braucht, um mit Git klarzukommen. Installation kann ich weglassen, das interessiert hier keinen, glaube ich, also kann man leicht nachvollziehen, ist überall paketiert. In Debian heißt es Git Core, Windows heißt es Git, für Windows gibt es auch Sachen, für OS X gibt es einen Installer, das sind alles Links. Und kompilieren kann man sich auch, wenn man ein paar Abhängigkeiten hat, sich das holt. Configure kann man weglassen, das mochten einige Leute nicht, dieses GNU-Autoconf-Zeug und deswegen kann man auch direkt Make machen, zumindest auf den meisten Plattformen. Ja, okay, das soll es erstmal dazu gewesen sein. Jetzt, bevor man überhaupt was mit Git macht, muss man sich Git vorstellen, also wer bin ich überhaupt? Das sind diese zwei Zeilen, die man quasi eingeben muss oder unbedingt sollte. Einmal sein Name und einmal E-Mail. Damit Git weiß, mit wem es zu tun hat, weil bei Commits steht da als Committer halt Vorname, Nachname, E-Mail da und eventuell auch als Autor, kommt drauf an, wie man es gemacht hat. Und es gibt noch eine ganze Menge weitere Optionen, also Konfigurationseinstellungen, die ich empfehlen würde, wobei nicht alle davon. Zum Beispiel, das ist ja ganz stark, das ist damit Git etwas Farbe lernt, also bisschen klickibunti, was aber auch hilft, wenn man sich beispielsweise Änderungen anschaut, also Diffs anschaut, das sind halt die Sachen, die weggemacht wurden, rot, die Sachen, die neu dazu gekommen sind, grün und solche Dinge, das ist sehr hilfreich. Ja, ich gehe jetzt nicht auf alles ein. Aliase kann man machen, das ist nur ein Beispiel hier. Und wer seinen Editor nicht ordentlich konfiguriert hat im System, sollte auch das hier setzen. Weil Git manchmal einen Editor aufruft, um Dateien zu bearbeiten. So, nun geht's eigentlich los. Also wie erzeugt man ein Repo, ein Repository? Hier als Beispiel ein leeres. Man erstellt ein Verzeichnis, wechselt da rein und macht Git init. Das war's. Oder man hat ein Verzeichnis mit Source Code drin oder mit irgendwelchen anderen Dateien drin und macht dort Git init. Also es darf auch was drin sein. Da wird dann ein .git-Verzeichnis erzeugt. Das ist quasi was. Ja, so, das ist die Aufgabe von Git init mit paar Standardding drin, hat aber keine Objekte, keine REST erzeugt, außer head, fällt mir gerade ein, aber okay, und der Index ist leer. Und dann gibt's noch eventuell nutzenswert für einige, die Option --shared, um bestimmte Rechte zu setzen, die Git automatisch beachten soll. Also bestimmte Gruppen, bestimmte Owner, aber es geht glaube ich gar nicht außer als gut, aber okay, ja, oder bestimmte Permissions halt. Manche brauchen das, wenn die da auf NFS oder so arbeiten. Gut, jetzt, wenn man einfach mal Get Status eingibt, also wir haben jetzt noch Dateien gelegt, also die von vorn, empty, small. Und small mit ein paar Dateien drin. Und wenn man das, wenn man jetzt Git Status eingibt, dann zeigt einem das an, auf welchem Branch wir sind. Da wird standardmäßig Master genommen, der heißt Master, den kann man auch umbenennen. Es zeigt dann an, dass der erste Commit gemacht wird und dass es Dateien gibt, die noch nicht verfolgt werden, untracked. Und es sagt einem sogar, deswegen ist es auch leicht zu bedienen, was man machen muss, um diese Dateien hinzuzufügen. Viele lesen das noch nicht. Das ist ein, was man oft auf der Mailingliste sieht. Da steht das da und die Leute überlesen das einfach. Okay. Jetzt mit git add empty small shell fügt man die beiden Dateien hinzu zu dem Repository. Stimmt nicht. Eigentlich zu dem Index fügt man das hinzu. Und wenn man jetzt wieder git status eingibt, git status ist eigentlich der wichtigste Befehl, zeigt das einem wieder an. Wir sind auf master, das ist der erste commit. Und wir wollen diese Dateien committen. Irgendwann mal. Und wenn man die doch nicht committen will, soll man das eingeben. Und wir haben immer noch das Small-Verzeichnis. Wenn wir das committen wollen, müssen wir das mit git add hinzufügen. Wollen wir aber nicht. Wir committen einfach. Da öffnet sich ein Editor. Es sagt einem, man muss die Commit-Message eingeben. Mit Raute, die dann ignoriert die Zeilen, die damit anfangen. Da gebe ich ein some basic files, speichere, beende und freue mich, denn dann kommt some basic files. Eine Datei verändert, 5 Zeilen eingefügt, keine Zeile gelöscht. Diese Dateien erzeugen den und den rechten. Und es ist der erste Commit in Master mit der und der Char. Gut, alles super. Erster Commit gemacht. Freude, Feier. Und dann gucken wir uns das doch nochmal an, ob das wirklich so ist. Wir geben Get Log ein, das ist auch ein wichtiger Befehl. Das sehen wir halt die Geschichte, die es zurzeit gibt. Das ist zurzeit nur dieser Commit. Und ja, warum ich jetzt Git Status mache, weiß ich nicht. Ja, also doch, Git zeigt halt wieder an, es gibt untracked Files, also unverfolgte Dateien. Und das sind jetzt die wichtigsten Grundlagen so für den Anfang. Init Status at Commit Log. Ja, bei Git add ist wichtig, wobei das sehen wir gleich noch. Also einmal Verzeichnisse fügt es rekursiv hinzu. Also das Small war ein Verzeichnis und da steht dann da, wenn ich mir das in Git Status anschaue, es hat die Dateien darin hinzugefügt, weil leere Verzeichnisse kann man gar nicht hinzufügen bei Git. Das ist so ein kleines Detail, was man wissen muss. Und wir wollen den letzten Commit nun verändern, den wir gemacht haben. Also wir wollen keinen neuen Commit draufsetzen, deswegen machen wir git commit strichlich amend. Das ist auch eine ganz häufige Frage, die von Anfang an oft gestellt wird. Wie verändere ich den letzten Commit? Wie kann ich noch was berichtigen? Wie kann ich die Nachricht, die Commit-Message verändern? Commit-Amend ist das. So, wir freuen uns wieder. Das Problem ist auch, wir haben den Commit geändert, damit hat sich auch die ID geändert. Wenn wir jetzt uns das in Git Log anschauen, na, kommt noch nicht. Also erstmal, ja. Also wenn wir uns das in Git Log angeschaut hätten, hätten wir halt die neue Commit-ID gesehen, die neue SHA-1. So, Änderungen, das hatten wir jetzt schon im Subversion-Vortrag gesehen, wer es noch nicht kann, das ist dieses Unified-Diff-Format mit einigen weiteren Informationen noch, die Git hinzufügt, die aber auch keine anderen Programme stören. Das heißt, man könnte diese Diffs, die da erzeugt werden, auch mit GNU-Patch anwenden, wenn man zu verrückt ist und das will. Was gibt es zu sagen? Man sieht, ach so. Ich habe es vergessen zu erwähnen, dass ich jetzt vorher Sachen geändert habe im Arbeitsverzeichnis, nämlich die Datei small.sh und small/hello. Die habe ich geändert und es zeigt mir diese Änderung an, die also im Vergleich zum letzten Commit. Das ist einmal, ich habe so ein Echo hinzugefügt und ich habe Hello World auf Deutsch übersetzt. Und ja, jetzt will ich nur diese auf Deutsch Übersetzung von Hello committen, deswegen mache ich git add small/hello. Das ist jetzt wichtig. Small/hello ist ja schon hinzugefügt worden. Also weil viele denken, oder das ist eigentlich nur auch ein Anfängerfehler, git add wäre wie svn add, dass es Dateien hinzufügt. Das ist aber nicht so. Es fügt Änderungen, also es fügt Dateien hinzu, aber damit halt auch deren Änderungen. Das heißt, jede Änderung, die man committed haben will, muss man mit git add hinzufügen. Zum Index. Oder dem Index mitteilen, so habe ich es, glaube ich, hier genannt. Ja. Das mag am Anfang umständlich aussehen, aber es bietet gewisse Vorteile. Und wer das nicht will, kann auch immer git commit-a nehmen, aber ja. Jedenfalls, man sieht jetzt hier, Änderungen, die committed werden sollen, sind Small Hello, also in Git Status sieht man das. Und Änderungen, die nicht committed oder die geändert wurden, aber nicht abgedatet sind, also die nicht committed werden sollen, ist small.sh. Und wie immer teilt ein Git Status halt auch mit, wie man diesen Zustand jeweils ändern kann. Das heißt, Git Status ist der wichtigste Befehl, das habe ich schon gesagt. Und ja, dann noch ein paar Manual Patches lesen und man kann Git, wenn man die Grundlage verstanden hat. Hier nochmal Gitdiff als Beispiel, also das ist eigentlich hier so eine Art, was man da also machen kann, wie man sieht. Wenn man Gitdiff macht, dann ist das wie vorhin, nur es fehlt dieses Small Hello, weil Small Hello haben wir zum Index hinzugefügt und deswegen sind nur noch die Änderungen, die wir in small.sh haben. Die wollen wir aber nicht committen. Jetzt machen wir Git Commit. Es zeigt dann an, eine Datei geändert, eine Einfügung, eine Löschung und die neue ID. Und mit Git Show können wir uns den Commit anzeigen lassen. Das ist der hier, Vorname, Nachname, Datum, Germanize, Small Hello. Nicht jeder ist es eigentlich mächtig, das ist die Commit-Message. Und hier unten ist noch das, was geändert wurde, zu sehen. Also Git Show ist auch ein wichtiger Befehl eigentlich, um sich Sachen anzeigen zu lassen. Man kann sich damit generell Objekte anzeigen lassen, das heißt auch nicht nur Commit, sondern auch Trees und Blobs. Also auch Dateien anzeigen lassen von anderen Commits. Wen das interessiert, dann muss in die Manual Page schauen. Die Geschichte anzeigen, das hatten wir schon, Git Log. Damit geht das. Vorhin war nur ein Commit zu sehen, nämlich der hier. Jetzt sehen wir halt noch den zweiten oben drauf. Und als Graph ist es halt das hier. Also der erste Commit, der zweite Commit. Der Branch zeigt es nicht mehr auf den ersten, das habe ich vorhin nicht als Bild abgebildet leider, sondern auf den zweiten. Und Head zeigt auf Master. Also das sind halt die Referenzen. Head, das muss ich dazu sagen, Head ist immer der aktuelle Commit, den man halt gerade ausgecheckt hat. Oder aktuelle Branch, je nachdem. Ich hoffe, das kommt einigermaßen an. Also was haben wir jetzt gesehen? Also Init, Status, Git Add, Git Commit, Git Log, Git Commit-Amend. Die SHA ändert sich, gediff, das zeigt ohne weitere Argumente das diff zwischen dem Arbeitsverzeichnis und dem Index an. Man kann da auch machen, dass es zwischen Commits vergleicht oder zwischen Dateien. Und git show zeigt Objekte an. Und mit diesen Grundlagen, also mit diesen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7,5 Befehlen, kann man eigentlich mit Git arbeiten, lokal für sich, mit linearer Geschichte. Also, ja, und das reicht eigentlich aus. Also das reicht schon aus, um SVN oder CVS zu ersetzen. Glaube ich, ja, größtenteils. Jetzt wird es interessant, jetzt kommen auch fremde Repositories ins Spiel, weil es ist ein verteiltes System, also ein verteiltes Versionsverwaltungssystem. Und man möchte jetzt halt auch, das möchte man auch bei den Zentralen, von einem Repository quasi eine Kopie holen, einen Klon holen. Und das macht man mit git clone und die Adresse. Das erzeugt einen Klon in das Verzeichnis git, weil hier am Ende steht git.git und das .git macht es automatisch weg und deswegen wird das Verzeichnis git erzeugt. Wenn das schon existiert, kommt eine Fehlermeldung. Oder man kann auch sagen, ich will das jetzt meins nennen und nicht git. Also man kann einen Namen angeben. Ein Klon ist halt eine Kopie aller Objekte, das heißt, die gesamte Geschichte wird kopiert von dem Repository. Das kann bei sehr großen Geschichten auch etwas länger dauern. Und ja, die Tags werden übernommen und ein paar andere Sachen, das ist auch nicht so wild, das sieht man dann. Manchen mag es aufgefallen sein, git Doppelpunkt gleich slash. Kennt man vielleicht nicht, das ist halt das spezielle Git-Protokoll, braucht auch einen bestimmten Port, ich weiß ihn gerade gar nicht, 9, 1, 3, 2, keine Ahnung, irgend sowas. Und es kennt auch andere Transports, also es hat halt einen eigenen Git-Daemon, wo man halt das Git-Protokoll hat. Und wenn man jetzt nur über HTTP rankommt an seine Sachen, dann muss man, also über Port 80, weil das anders nicht erlaubt ist von der Firewall, die man da hat, dann muss man halt über HTTP, also gibt es auch HTTP-Möglichkeiten oder Async oder SSH oder SSH gibt es noch eine andere Schreibweise. Oder auch lokal kann man, von einem lokalen Repository kann man auch einen Klon machen. Ja. Gut. Wie zeigt man sich Branches an? Also Branches sind ja nur Referenzen eigentlich auf Commits. Das habe ich ja schon gesagt, die auch, wenn man committet, automatisch mit auf den neuen Commit gehen. Mit Git Branch sieht man halt Master. mit git branch strich, ja, also verbose und all, sieht man die Sachen verbose, also welcher Commit ist da gerade gemeint mit diesem Branch und wie, was ist dieser Commit? Und mit all sieht man auch andere Branches, wie zum Beispiel Remote Branches. Das ist aber auch nicht so wichtig, das ist ja auch hier kurz benannt. Origin nennt man Remote, weil es ein fremder Rechner oder von einem fremden Rechner ist, ein Alias für einen fremden Rechner sozusagen. Origin Master ist dann ein Remote Branch und Master ist halt ein eigener Branch, den man lokal hat. In dem Fall hier kann ich leider auch nicht drauf eingehen, ist es sogar ein Tracking-Branch. Das sind Branches, die Remote-Branches verfolgen und es bietet gewisse Vorteile, dass man halt sieht, wurde was geändert, sync mal wieder und solche Sachen. Um die Branch-Geschichte zu sehen, ist wieder gitlog gefragt. Um das hier auf die Folie zu kriegen, habe ich noch ein paar Befehle, noch ein paar Optionen gemacht. Also man sieht einfach die Geschichte. Das ist übrigens die Geschichte von Git, also von dem Git-Source-Code. Und hier, wenn man einen anderen Branch sehen will als den aktuellen, also als hier in dem Fall Master, kann man auch Origin Next angeben. Das ist dann der Next Branch von Git. Also man kann halt auch Parameter an Gitlog angeben, um genau zu spezifizieren, was will man sehen. Ja, wir wechseln. Das ist halt das noch.
Boah.
Tja. Also wir wechseln zu einem neuen Branch. Also wir wollen einen neuen Branch erstellen. Und da gleich hinwechseln, das machen wir mit git checkout-b test, weil der Branch soll test heißen. Da wird quasi an der aktuellen Stelle, wo man ist, ein neues ref angelegt, was auf diesen Commit zeigt, wo man dann weiter mitarbeiten kann. Git branch-v zeigt das schön an. Und ja, man kann dann Änderungen machen und dann sieht man auch, hier hat sich was verändert und Master ist so geblieben. Also ja, wir machen, ja, wir arbeiten jetzt in Test und nicht in Master. Deswegen ist auch der Stern davor. Mit gitlog master... kann man sich anzeigen lassen, was jetzt Veränderungen oder was, wie die Geschichte aussieht seit Master bis zu Test. Das ist add test file und change test file. Und jetzt können wir wieder zu dem alten Branch Master wechseln mit git checkout master, also ohne das Strich B, und sind wieder bei Master. Und das sehen wir auch hier an dem Stern. Ja. Das ist die Grundlage, also Checkout hat nichts damit zu tun, für die, die von Subversion kommen, ein Repository auszuchecken oder zu klonen, sondern man checkt einen Branch aus, um das mal so umdenklich zu sagen. Ja. Dann, da bereiche ich die Zeit nicht, wie kann man Bereiche von Commits angeben? Weil gitlog, da will man ja nicht immer die gesamte Geschichte sehen, sondern nur bestimmte Teile. Und da gibt es verschiedene Arten, das anzugeben. Master... war auch sowas. Ja, kann ich jetzt nicht drauf eingehen. Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten. 48, 49, ja, das stimmt, gut. Dann kommen wir jetzt zu Merges. Das ist eigentlich das Spannendste bei verteilten Versionsverwaltungssystemen. Die Trivialform eines Merges, ist Fast Forward. Ja, hier ist es mal grafisch abgebildet. Master, also die Situation von eben, Master ist dieser Commit, der hat noch eine Geschichte, die ist es hier nicht angedeutet. Da sind wir zurzeit, weil Head darauf zeigt, das heißt, wir sind dort. Und es gibt diesen Test Branch, der zwei Commits mehr hat. Und wir wollen ihn jetzt mergen. Das heißt, quasi, wir sehen das jetzt hier erstmal, kommt jetzt mal schöne Meldung, Fast Forward, so, das wurde geändert. Und jetzt sehen wir, dieses Master Head ist einfach nur hier hochgewandert. Also da hat sich nicht viel getan. Hier ist es unten und hier ist es oben. Also das ist quasi ein Fast Forward Merge. Da gibt es keine Konflikte und nichts, also da braucht man keine Angst haben, weil es wurde ist nichts Tolles passiert. Das sind jetzt quasi gleichwertige Branches. Und das sieht man auch hier nochmal in der Gitlog-Ausgabe, da ist halt Test und Master auf einem Commit. Jetzt, wen der Begriff Merge nichts sagt, das ist einfach eine Vereinigung von Branches. Gleich sieht man es noch ein bisschen besser. Es gibt auch den Begriff Remote für den Branch, den man mergen will, das ist hier in dem Fall Test. Das ist ein bisschen doppeldeutig, die Begrifflichkeiten. Also weil Remote hat ja schon einen anderen Sinn, den wir vorhin mal kurz hatten. Ja, Und die Merge Base sind die Commits, ist der Commit, wo die Branches abgezeigt wurden. Das ist hier in dem Fall das gewesen, diese 646.2.1.4.6. Und Fast Forward ist eben, wenn man dann das so machen kann wie eben. Das hier nochmal ausformuliert. Jetzt kommt der andere Fall. Wenn Fast Forward nicht möglich ist, die Situation von eben, das ist genau derselbe Graph, nur das ein bisschen zur Seite geschoben. Wir haben den Test Branch und den Master Branch, der ausgecheckt ist. Und wir machen jetzt etwas, ein paar Änderungen und einen Commit, die haben wir hier erstellt. Master hat sich verändert und Head, also weil wir einen Commit gemacht haben. Und jetzt rufen wir getMerge auf. Da kommt wieder eine schöne Ausgabe, diesmal nicht Fast Forward, sondern Recursive. Und das sehen wir, ich zeige das nochmal, schwupps, hat sich hier ein neuer Commit gebildet. Master ist jetzt hier und dieser Commit hat quasi zwei Parents, einmal den hier und einmal den hier. Und man kann sich das auch wieder schön anzeigen lassen mit git log, strich strich graph, zeigt das hier so ein bisschen als Graph an und dann sieht man das nochmal so und ja, es gibt jetzt halt ein Commit-Objekt, was diesen Merge repräsentiert. Ja, bei diesen Merges können Konflikte entstehen, wenn an dieselben Positionen Sachen geändert wurden. Das kennt man auch bei jedem anderen System im Prinzip. Ja, da kommt bei gitmerge diese Konfliktfehlermeldung mit irgendeiner Bemerkung noch, wie der Konflikt gestanden ist. Und ja, man sagt jetzt, man soll die Konflikte halt lösen und dann das Ergebnis committen. Das na, schauen wir uns mal an. Git Status ist wie immer und das steht hier unmerged test, weil die Datei, wo die Konflikte entstehen, hier sind in dem Beispiel hier test. Genauso wie der Branch, das ist ein bisschen schlecht gewählt. Also das ist die Datei hier. Was ist passiert? Hier steht es nochmal. An den gleichen Stellen in der Datei wurden Sachen unterschiedlich geändert. Das weiß Git nicht, was es machen soll, ob das jetzt gilt oder gar nichts von beiden gilt. Deswegen muss irgendeine Intelligenz ran und das lösen. Diese Intelligenz kann man auch programmieren, also das kann Git, da gibt es bestimmte Merge-Strategien und so weiter. Das ist jetzt die Standard-Merge-Strategie, rekursiv und das weiß ja nicht, was es machen soll, weil hier war eine 1, also eine 1, das wurde in dem einen zu einer 2, in der anderen zu einer 4 geändert. Und ja, das sieht man jetzt in der Datei, da wurden Konfliktmarker gesetzt, das ist wie bei Subversion, wie bei Mercurial, wie bei Darks, mit anderen hatte ich nichts zu tun. Und ja, das ist halt genauso. Dann sieht man jetzt halt, das ist und was kann man machen. Es gibt auch kleine Helferlein dazu, um es genauer zu sehen, da gibt es GDIF in der Merge, in der Konfliktsituation. Das zeigt dann hier noch an. Der eine Branch wollte es so machen, der andere Branch wollte es so machen. Und da wo auf beiden, also deswegen sind hier zwei Spalten mit Plussen und Minusen, anstatt nur einmal. Und wenn in beiden Plus ist, dann wollte das kein Branch so machen, dann wurde das halt aktuell so eingefügt. Das kann man auch explizit mit git-diff-cc sich anzeigen lassen. Hier gibt es noch andere Sachen wie git-diff-merge, um zu sehen, was eigentlich beabsichtigt war. Es gibt git-log-merge, um zu sehen, welche Commits da jetzt eine Rolle spielen. Da gibt es git-diff-aus, um das aus unserer Perspektive zu sehen, wovon wir jetzt gemerged haben, oder /vers, um das aus der Perspektive zu sehen, von dem Remote-Branch. Und da gibt es noch git-diff-base, da gibt es ganz, ganz viel. Und es gibt noch mehr, aber also nicht nur git-diff, auch git-plain ist da sinnvoll, aber da kann ich jetzt nicht auf alles eingehen. Gut, wenn man diese Konflikte gelöst hat, die Datei irgendwie bearbeitet hat, dann muss man diese mit git add hinzufügen. Kann nochmal alles sich anschauen mit git status, git diff head oder git diff merge head, um es sich genau zu vergleichen. Und kann das Ganze committen. Und dann ist der Konflikt gelöst. Und wenn der Konflikt so kompliziert ist, dass man denkt, ach, ich habe jetzt gleich Feierabend, Rechnung muss aus, weil Strom sparen, ja, dann ärgerlich. Morgen habe ich vergessen, dass ich dann einen Konflikt hatte oder ich habe mich vertippt. Das kann auch sein, dass ich das Falsche gemerged habe. Dann kann man das Ganze auch abbrechen mit git reset-hard. Muss aber aufpassen, da gehen halt wirklich alle Änderungen, die man bisher gemacht hat, verloren. Also in dem, die man uncommitted gemacht hat. Also es ist einer der gefährlichen Befehle. ja. Noch eine Anmerkung, auch wenn keine Konflikte kommen, kann es sein, dass dann Merge nicht unbedingt sinnvoll ist? Es gibt eine Frage. Ja.
Wird schon die neue Version erstellt?
Nein. Also ein Commit wird nicht erstellt. Die Frage war, wenn bestimmte Dateien okay sind und eine unmerged ist, sage ich mal, ob dann schon ein Commit erstellt ist oder eine Revision, sagen wir. Nein, also es wird kein Commit erstellt. Es werden die Dateien, die okay sind, automatisch geedit, also in den Index sind die vorhanden und die anderen sind halt unmerged, in Git-Status angezeigt. Ja, kann sein. Ja, aber ja. Nur dort heißt es ja nicht Index und das ist nicht so explizit, aber okay. So, also was ich sagen wollte, es lohnt sich halt trotzdem die Merge-Commits, die Ergebnisse des Merges sich anzuschauen. Beispielsweise bei Refactoring hat man es oft, dass an verschiedenen Stellen dasselbe ist, also an einer Stelle ist was und es wird an einer anderen Stelle eingefügt und nach dem Merge hat man es dann auf einmal doppelt. Und deswegen sollte man da aufpassen, immer mal genau hingucken. Und wenn man merkt, man hat Mist gebaut, dann kann man den Commit ja immer noch, also auch den Merge-Commit, immer noch mit git-commit-amend berichtigen. Ja, warum denn überhaupt branchen und mergen? Da gibt es, das Hauptbeispiel sind eigentlich Topic-Branches. Also man hat ein tolles Feature, das will man unbedingt sehen, das lässt sich aber nicht über Nacht machen, also nicht in einen Commit machen oder es lässt sich in einen Commit machen, das ist aber dann so ein riesiger Commit und der nicht mehr überschaubar ist. Deswegen will man es in viele kleine Commits gliedern. Und in der Zwischenzeit wird aber auf dem Hauptzweig weitergearbeitet von anderen. Und sein Feature, was man machen will, das macht man halt einen Topic Branch. Und später kann man das wieder reinmergen. Und das ist eigentlich so eine Standardanwendung von Branches. Das andere ist halt, dass es überhaupt erst das verteilte Arbeiten ermöglicht, weil im Prinzip ist jeder Klon, den man macht, ja, Repository übergreifend in eigener Branch. Und wenn jemand andere Änderungen macht, dann muss man halt auch irgendwann mergen. Ja, man kann experimentieren durch die Branches, also es ist im Prinzip dieses Topic-Branch-Thema. Und man kann auch verschiedene Entwicklungszweige haben oder, also, eine Stable-Line, eine Development-Line und solche Sachen. Also, das wird auch so gemacht oft und das ist sehr vorteilhaft. Und irgendwann will man halt dieses Development-Line, Teil davon, die Stable-Line wieder mergen, deswegen ist das sinnvoll. Gut. Ja, ist es nochmal zusammen? Nee, das ist keine Zusammenfassung. Also, es sind weitere wichtige Befehle, auf die ich nicht näher eingehen kann, allein von der Zeit. ja, git branch, git tag, um Branches und Tags zu verwalten. Bei Tags sind übrigens leichtgewichtige, das sind diese Referenzen und schwergewichtige, das sind eigene Objekte, das ist toll, aber kann man jetzt auch nicht eingehen. Ja, ich kann es noch erwähnen, da kann man halt seine gesamte Geschichte PGP signieren und dann ist die halt so da. Man kann ein Release machen von einer Software und signiert das per PGP und dann weiß jeder, das ist echt, das ist wirklich von einem, weil es halt signiert ist. Checkout ist das Auschecken von Branches oder auch Commits. Wenn man halt direkt eine Commit-ID und keinen Branchname eingibt, dann ist es der sogenannte abgetrennte Kopf oder Detached Head. Da wird auch immer vorgewarnt, dass man jetzt seinen Kopf abgetrennt hat. Git Reset ist etwas gefährlich. Dort kann man halt Branches, Working Tree Index kann man alles so zurücksetzen oder setzen auf bestimmte Sachen. Da empfehle ich die Manual Page. Lest die auch jedes Mal, bevor ich es benutzen will. Außer bei strichlich hart, weil da weiß ich, was es macht. Also es gibt noch strichlich soft, strichlich merge und strichlich mixed. Merge ist neu für die, die schon Git kennen. Git MV, da kann man umbenennen. Git RM kann man löschen, also kann man Dateien löschen. Das passiert sowohl im Index als auch im Arbeitsverzeichnis. Und mit Git Diff kann man sich ganz viele verschiedene Diffs anzeigen lassen. Das geht zwischen Index, Strichstrich cached oder Strichstrich staged, weiß ich gerade gar nicht, zwischen verschiedenen Commits, zwischen verschiedenen Dateien in verschiedenen Commits und gibt ganz wilde Sachen, das kann man sich hier anschauen. Ja, was jetzt fehlt, wo ich aber drüber springen will, das ist so Sachen wie Git Remote, um mit Remotes zu arbeiten, also mit fernen Repositories, um das ein bisschen zu administrieren, hinzuzufügen und solche Sachen umzubenennen. Mit Git Fetch kann man Sachen von Remotes oder von anderen Repositories herunterladen, also Objekte und Branches und Tags werden heruntergeladen in das eigene Repository hinein. Also die man noch braucht, weil einen gewissen Teil hat man ja meistens schon. Das erkennt man an der jeweiligen SHA-1 ist. Das macht es auch alles automatisch. Und Git Pull ist Git Fetch plus, das soll man sich auch so merken, Merge im Standardfall. Also dort wird heruntergeladen und gemerged. Oder auch Rebase. Da kann ich auch leider nicht drauf eingehen. Das ist ganz, ganz toll. Das sorgt für eine lineare Geschichte, weil dann werden die eigenen Änderungen auf die Änderungen, die der andere gemacht hat, quasi draufgesetzt. Es wird kein Merge-Commit, es entsteht kein Merge-Commit, sondern es wird einfach nur draufgesetzt. Und da können auch wieder Konflikte entstehen. Ja, und die SHA-1 ändern sich, weil man ja die Geschichte ändert, aber es ist trotzdem ganz toll, wenn man so ein bisschen Ordnung haben will in der Geschichte. Gut, Git Push ist das Gegenteil von Git Fetch. Da lädt man quasi hoch zu anderen Repositories. Hier ist es nur ganz grob abgebildet als Grafik, auch wenn nicht ganz schön aussieht. Die LaTeX-Skills sind nicht so gut. Also ja, add fügt halt zum Index hinzu, commit ins das, was im Index ist, zum Repository, und mit push kann man das wohin senden. Mit fetch kann man was holen und mit merge und checkout kriegt man was von Repository ins Arbeitsverzeichnis. Also das sind so ein paar Grundlagen, aber damit kann man eigentlich nicht arbeiten, wenn man nur die Befehle hat. Also es nützt wahrscheinlich nichts wirklich, die Grafik. Deswegen habe ich auch mir das noch offen gelassen, ob ich das noch verändere. Ja, GUIs. Es gibt ganz viele GUIs für Git. Da gibt's in dem Git-Wiki, hier ist ein Link, eine GUI-Feature-Matrix, was es so gibt. Manche sind für Mac, manche sind für Windows, manche sind gar nicht zum Klicken, manche sind nämlich in Cursors geschrieben, zum Beispiel diese zwei. Also für die Konsole quasi. Ja, das hier ist noch ein Screenshot von GitK. Da sieht man immer dieses Branching, also Branching und Merging, verschiedene Sachen. Commit Messages, Dateien, kann man sich etwas anschauen. Ist ein Beispiel. Verteilte Arbeitsabläufe wäre jetzt nur ein Teil. Das wird unruhig. Also ganz schnell. Wie kann man sich das so vorstellen? Das einfachste Beispiel ist das eine Personenprojekt, was auch ich bei den Folien mache. Ich mache die Folien für mich, also nicht für mich, ich zeige die euch ja, aber ich mache die alleine, mache keine andere mit, committe und habe dann noch einen Server, wo ich quasi drauf backuppe, und das mache ich dann halt mit Git Push auf den Server drauf. Und wenn ich meinen Rechner wechsle und will dann daran arbeiten, kann ich mich mit Git Clone wiederholen und dann wieder synchronisieren. Das geht halt alles ganz schön. Da lohnen sich Tracking-Branches, die ich vorhin schon erwähnt habe, die man da alles anzeigen, was sich wie geändert hat. Also so, es wurden zwei Commits gemacht, die noch nicht auf dem Server sind und solche Sachen, zeigt dann das an. Es lohnt sich, wenn es öffentliche Projekte sind, so Sachen wie GitHub, Gitorius, Repo.org, CZ, SourceForge, Savanna, die können alle Git und noch andere, GForge kann wahrscheinlich auch Git. Ja, was wichtig ist, wenn man das selber auf einem eigenen Server macht, ist nicht, also da gibt es auch die meisten Kritikpunkte, das sind nicht ganz einfach. Zum Beispiel muss man beachten, dass man git init und git clone mit --bare macht, um ein rohes Repository ohne Arbeitsverzeichnis zu machen. Also da, das ist nur die Objektdatenbank. Das geht auch mit anderen, aber das ist etwas knifflig. Ja, gibt es bestimmt How-To's zu. Ein anderes Beispiel, was aus der Subversion-Welt unter anderem kommt, oder CVS-Welt, oder RCS oder was auch immer, ist der zentrale Server, also gut für Teamarbeit in geschlossenen Teams, wo halt 5 Leute, 10 Leute drin arbeiten. Da gibt es quasi ein offizielles Repo auf einem bestimmten Server, das ist untereinander bekannt, und dort wird halt immer hingepusht. Da hat jeder Push-Rechte, so kann man es machen. Diese Benutzerverwaltung kennt Git nicht selbst. Das löst man über andere Sachen wie SSH oder wenn man über HTTP das machen will, mit WebDAV, falls es so ausgesprochen wird. ja, das wäre das auch. Dann ist eine andere beliebte Zusammenarbeit über Patches. Das hat den Vorteil, dass man immer den Code reviewt. Für Patches gibt es eigene Tools wie Git Format Patch und Git Send Email. Und um die zu erstellen und zu versenden. Und es tut mir leid, ich habe spät angefangen. Also um sich die wie dann anzuwenden diese Patches, gibt es Git-AM. Da kann man Maildir und Mbox drauf, kann man halt Git-AM drauf anwenden. Und wenn das nicht geht, weil Konflikte da sind, macht man Git-AM-3, das sucht dann den Tree, wo es drauf passt, wo keine Konflikte kommen, und macht dann einen Drei-Wege-Merge. Also es ist dann relativ intelligent. Und man kann auch noch die Commit-Messages und alles nachträglich ändern mit Git-AM-I. Gut, was gibt's sonst noch? Das ist nicht unbedingt optimal, weil die Chars unterschiedlich sein können. Wenn verschiedene Leute das mit Git-AM applyen, also anwenden diese Patches, dann sind die SHAs unterschiedlich, weil die Committer unterschiedliche Namen haben. Das zählt alles hinein in diese Commits. Deswegen ist es sinnvoll, ein hierarchisches System zu machen. Da gibt es halt wenige vertrauenswürdige Personen, Delegierte, sage ich mal, oder Subsystem-Maintainer, die für bestimmte Teile des Projekts verantwortlich sind. Und die erhalten Patches und die sind dann verantwortlich, diese Patches anzuwenden. Und die senden dann an dieses Haupt, an ein offizielles Hauptrepo, diese Commits. Das können sie direkt mit Push machen. Da gibt es aber auch den Pull-Request oder Bundles. Da gibt es verschiedene Varianten, die Git dort anbietet. Geht alles über Git-Befehle. Das ist alles ganz nett. Lohnt sich mal, die Man-Pages zu lesen, wenn man das mal irgendwie brauchen sollte. Ganz individuelle Projekte, jetzt kommen schon die Leute, also ganz individuelle Projekte, da pullt jeder von jedem. Das lohnt sich, wenn man, keine Ahnung, geteilte Konfiguration-Dateien hat und der eine findet das von dem anderen toll, der eine das von wieder einem anderen, da pullt man halt das, was man gerade toll findet. Aber man kann es auch sich die Kirschen oder die Rosinen herauspicken mit Git Cherry Pick. Das nimmt quasi einen Commit und wendet den an. Können auch wieder Konflikte entstehen, falls es nicht sauber geht. Aber das kann man ja alles lösen. Da gibt es noch Mob-Branches. Das ist auch experimentell, wird es verwendet. Zum Beispiel auf repo.org.cz auf diesem Hoster kann man einen Branch namens Mob erstellen. Da kann dann jeder pushen. Also Anarchie quasi. Deswegen auch das Anarchieviertel. Und dann kann der Hauptmaintainer halt mit Cherrypick oder Gitmerge sich die interessanten Sachen holen. Das ist wieder dasselbe in grün wie eben quasi. Das wären so grundlegende Sachen, die ich so als verteilte Arbeitsabläufe vorschlagen würde, was sich dann wie durchsetzt, das ist jedem selbst überlassen. Also es bietet einem wirklich die Möglichkeit, jede Art dieser Zusammenarbeit zu wählen und Mischungen daraus und alles Mögliche. So, das soll dann ein eigener Teil werden, aber ich ahnte schon, dass die Zeit nicht reicht. Kleine Nützlichkeiten. Was ist an Git toll, was andere nicht haben oder vielleicht auch andere haben, aber erst später haben, später hatten oder keine Ahnung. Also ganz viele tolle Sachen. Was lohnt sich mal herauszupicken? Git Re. Das muss man mit einem Konfigurationsflag aktivieren. Das ist ganz toll. Das wendet automatisch Konfliktlösungen an, wenn man das schon mal gemacht hat. Also es erkennt, du hast diesen Tree schon mal gehabt mit genau denselben Konflikten und du hast es damals so gelöst. Also lösen ist es nochmal so. Das ist... Man kann auch sagen, nee, den werfe ich jetzt weg und so weiter. Aber das ist halt eigentlich relativ toll, fand ich zumindest. So Standardsachen, Git ignore, Git info exclude. Das eine ist im Repository selbst, das andere ist, also das eine wird getrackt, das andere wird nicht getrackt. Das ist der Unterschied zwischen den beiden. Git edge-p, für die Darks kennen, da wird man immer gefragt, willst du diesen Teil der Datei wirklich committen? In den Index tun wäre das hier. Und dann kann man mal Ja oder Nein sagen. Oder man kann sogar sagen, ich möchte ihn so ähnlich committen, also ich will ihn nochmal editieren. Und er öffnet einen Editor mit genau diesem Div und dann kann man das editieren. Das ist total toll. Git grep ist eine schnelle Variante von grep, weil alle Dateien, die getrackt sind, gegrept werden. Git stash ist auch erwähnenswert, um Sachen wegzuwerfen und aber später wieder herholen zu können. Git bisect sucht in der Geschichte nach dem Commit, der einen Fehler erzeugt hat. Das ist auch ein ganz tolles Feature, finde ich. Das kennen aber auch, zum Beispiel Mercurial kennt das, glaube ich, auch. Also ist nicht alles ganz Git allein, aber Git hat halt alle tollen Sachen. Ja, okay. Ja, und auch erwähnenswert sind die Clean Smudge Filter, die, wenn man Binärdateien hat, einen ermöglichen, trotzdem das durch irgendeinen Filter zu jagen, um es ordentlich zu sehen als in den Diffs oder in anderen Sachen. Habe ich noch nie selber ausprobiert, aber schon oft drüber gelesen. Deswegen kann ich nicht genauer drauf eingehen. Aber reicht. Also das sind kleine Nützlichkeiten, die man gesehen haben sollte. Git SVN, dafür reicht die Zeit nicht mehr. Wer SAT-Version bedienen muss aus irgendeinem Grund, aber das mit Git machen will, weil Git toll ist, der soll Git SVN nehmen. Das ist ganz einfach zu bedienen. sieht man hier. Also Clone, Rebase, Recommit, das sind die Hauptsachen, die man braucht. Und dann geht das alles schön. Und ja, dann gibt es noch andere tolle Programme wie TopGit, um eine andere Art von Patch-Management zu haben. Das ist auch ganz nett. Das sind alle ganz begeistert von, wenn man es im Internet liest. Und Metastore, um auch Dateiattributierung irgendwie mit Git zu nutzen, also halt Besitzergruppenrechte und andere Sachen. Das soll es gewesen sein. Ja, da kriegt man Hilfe und das soll es gewesen sein.